Ja, genau. Und da wurde auch das klar, was du eben schon gesagt hast. Wir müssen hier gar nicht irgendwie einen Ostdeutschland-Schwerpunkt konstruieren oder so. Weil gerade so die Expertinnen, mit denen wir geredet haben, die haben uns das halt alle gesagt. Ja, natürlich ist das vielleicht im Osten in bestimmten Kreisen, in bestimmten Schulen besonders ausgeprägt. Aber das Grundproblem, das kann überall auftauchen und das taucht auch überall auf. Und deswegen war es auch total wichtig, dass wir hier nicht irgendwie so eine es ist an manchen Schulen ein Problem in Ostdeutschland, sondern so eine große, das Fass groß aufmachen und klar machen, dass es ein generelles Problem in Schulen ist.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast, Begegnung in der Teeküche. Ich freue mich heute wirklich sehr über zwei ganz tolle Gästinnen und ich würde mich freuen, wenn ihr euch selber vorstellen würdet, bevor ich jetzt schon ganz viel vorweg erzähle.
Ich bin Lea Schönborn und ich bin Journalistin bei Krautreporter. Ich berichte seit einiger Zeit vor allem zu Bildungsthemen und zu der Lage von Kindern und Jugendlichen in Deutschland und habe jetzt dieses Jahr wahrscheinlich die größte Recherche meiner Karriere bisher gemacht, zum Thema Rechtsextremismus an Schulen gemeinsam mit Bent und dem ZDF-Magazin Royal.
Genau, Bent, das bin ich. Ich bin Bent Freiwald und das, was Lea gesagt hat, trifft quasi auch auf mich zu. Ich bin nur ein bisschen länger schon bei Krautreporter, schon seit 2018. Und ungefähr genauso lange schreibe ich auch über Bildungsthemen und über Schule und über Kinder und Jugendliche. Und ungefähr genauso lange schreibe ich auch den Newsletter The Kids Are Alright, den wir mittlerweile zusammenschreiben. Früher hieß er noch nicht so, aber jetzt seit ein paar Jahren heißt er so. Dieses Jahr war besonders in vielerlei Hinsicht, unter anderem, weil wir diese schöne Recherche hatten gemeinsam. Und mit dem ZDF-Magazin Royal und hätte das Glück, dass ich da 2022 das schon mal machen durfte, zum anderen Thema, zum Thema Waldorfschulen damals, mit der Redaktion vom ZDF und jetzt eben das zweite Mal zusammenarbeiten durfte und diesmal aber zu einem etwas, naja, Waldorfschulen, auch ein erfreuliches Thema, auch ein kontroverses Thema, aber das jetzt natürlich sehr unerfreuliches Thema.
Ja, vielen Dank. Das ist jetzt, glaube ich, keine große Überraschung, dass wir vor allen Dingen auch wegen dieser Recherche jetzt heute hier sitzen und um darüber so ein bisschen nochmal zu sprechen und von euch auch so ein bisschen zu erfahren, wie war das für euch und was waren vielleicht auch nochmal besondere Erkenntnisse. Ich bin darauf schon total gespannt. Zur Transparenz, vielleicht haben auch Lea und ich im Vorfeld oder während der Recherche ein Gespräch geführt. Und daher kennen wir uns. Und das hat mich sehr gefreut, da auch indirekt dann so ein bisschen dabei sein zu können. Ich erinnere mich sehr gut an das Gespräch und ich weiß, dass wir noch lange hätten weitersprechen können. Deshalb mal schauen, wie das jetzt in diesem Gespräch wird. Ich starte ja immer in dem Podcast mit so 40 Zahlen, hinter denen sich Satzanfänge verstecken und frage meine Gästinnen, ob sie sich zutrauen würden, ob sie Lust darauf hätten, zu versuchen, diese Sätze zu vervollständigen. Jetzt habt ihr das Glück, dass ihr zu zweit seid. Ihr könnt euch aufteilen, wer zwei machen möchte, ob ihr es gemeinsam versuchen möchtet, ob ihr irgendwie beide versuchen wollt, den Satz, der sich hinter der Zahl, die gesagt wird, verbirgt, zu vervollständigen. Das steht euch frei. Aber ich würde mich freuen,
Immer
wenn wir das.
abwechselnd ein Wort.
Ja, wenn ihr es so telepathisch könnt, das wäre natürlich besonders krass, wie dieses Spiel in der Schule, wo man so weiterzeichnet und nur so ein, oder auch bei Sätzen immer nur ein Wort dranhängt. Könnt ihr auch gerne probieren.
Na, vielleicht teilen wir uns auf.
Vielleicht erlassen, ja.
Okay, dann dürft ihr entscheiden, wer loslegt.
Mach du, Bent, weil ich gerade angefangen habe.
Na gut. Ach so, eine Zahl zwischen 1 und 40, ne?
Genau.
17.
Mein Wunsch für die nächste Schülerinnengeneration ist.
Dass sie viel, 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 viel mehr mitentscheiden können in der Schule, als dass die aktuelle Schülerinnengeneration kann. Das war einfach.
Sehr gut. Lea, willst du auch versuchen oder möchtest du direkt eine andere Zahl?
Nee, ich glaube, ich würde was sehr Ähnliches sagen, deswegen was anderes. Die drei.
Bildung bedeutet für mich ganz easy.
Die ganz kleine Frage.
Ich habe vorhin tatsächlich darüber nachgedacht schon, weil ich ja heute auch in der Grundschule war und wieder gemerkt habe, oh nein, jetzt erzähle ich was, statt den Satz einfach zu beenden. Ich würde sagen, auf jeden Fall, dass Kinder wirklich die gleichen Chancen haben. Weil das ist, was ich heute in der Schule gesehen habe, dass Lehrkräfte so häufig doch Kinder so schnell in irgendwelche Schubladen packen. Und auch wenn sie versuchen, offen zu sein, denken sie trotzdem, ja, dieses Kind schafft es eh nicht und dieser Junge ist irgendwie immer so laut, dann können diese Kinder da gar nicht mehr rauskommen. Und Bildung wäre für mich im Idealfall, wenn das nicht der Fall wäre. Bisschen um die Ecke gedacht, aber ja.
Danke. Okay. Dann dürft ihr jetzt entscheiden, wer noch eine Zahl sagt. Oder wir machen 4, können wir auch machen.
Ah, wir machen 4, oder? 27.
Oh, ich glaube, den Satzanfang hatte ich noch nicht. Schule kann ein Ort gegen Ausgrenzung und Populismus sein, wenn?
Wenn Lehrkräfte und SchülerInnen überhaupt erstmal ein Gefühl dafür bekommen, dass es das gibt und wo sich das und wie sich das äußert, würde ich sagen. Das ist so die Grundvoraussetzung.
Mhm. So Step 1.
Ja.
Danke.
Dann die 29.
Ich mache das jetzt mal ein bisschen hypothetisch, weil es eher für Menschen formuliert ist, die Bildungsarbeit machen. Wenn ich mit SchülerInnen über Extremismus sprechen würde, wäre mir wichtig, dass...
Ist Extremismus bewusst vage gehalten?
Ja, klar. Soll ja schön schwierig sein am Anfang. Aber du kannst gerne Rechtsextremismus draus machen, das ist dann
ja,
schon
ja,
so
ich mache mal Rechtsextremismus daraus. Wenn ich mit Schülern darüber spreche, wäre mir wichtig, dass ich sie bestärke, halt auch, dass sie es selbst erkennen können, aber vor allem, dass sie sich trauen, was dagegen zu sagen. Und dafür muss, glaube ich, halt ganz viel passieren im Sinne von Mitbestimmung, sich selbst als Person begreifen, die Einfluss nehmen kann.
Danke. Die Satzanfänge sind ja so ein bisschen dazu da, schon so ins Thema Schule, ins Denken reinzukommen. Es ist ja klar, dass man das in viele dieser Themen und in der Kürze nicht mit einem Satz irgendwie abdecken kann. Aber ich glaube, da steckt ja jetzt auch schon eine Menge drin, was tatsächlich auch gut zu eurer Recherche passt. Mal gucken, ob wir da im Laufe des Gesprächs nochmal so ein bisschen drauf zurückkommen. Also vielleicht nehmen wir uns vor, das, was ihr jetzt zu Beginn gesagt habt, auch so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Und wenn ihr gleich oder jetzt ein bisschen berichtet, dann auch zu schauen, okay, und das ist vielleicht auch das, was damit zusammenhängt, was ich eben gesagt habe. Weil es hat sich ja schon so ein bisschen angedeutet, dass ihr natürlich jetzt auch ein paar Erfahrungen gemacht habt, wie es so in der Landschaft der Schulsysteme ja in Deutschland eigentlich gerade aussieht. Wollt ihr mal ein bisschen erzählen, wie ihr überhaupt dazu gekommen seid, euch mit dem Thema zu beschäftigen und so eine große Recherche zu machen?
Wir hätten uns fast gar nicht damit, also nicht gar nicht, aber wir hätten uns fast nicht damit beschäftigt, mit dem ZDF-Magazin Royal. Weil wir eigentlich ein ganz anderes Thema vorhatten, mit denen zusammen zu recherchieren. Ich glaube, das haben wir öffentlich noch nie, da haben wir öffentlich, glaube ich, noch nie drüber geredet, aber können wir jetzt ja machen. Und zwar, genau, nach dieser Waldorf-Geschichte 2022 war ich immer wieder im Austausch mit der Redaktion und wir haben immer wieder überlegt, was sind so Bildungsthemen, die sich lohnen und wo auch so viel drinsteckt, dass man das im ZDF-Magazin Royal auch behandeln kann. Da haben wir immer wieder überlegt und es waren wirklich ganz viele Themen im Laufe der Jahre auf dem Tisch und wir haben uns immer wieder dagegen entschieden aus bestimmten Gründen. So im ersten Jahr nach der Waldorf-Sendung haben die sich vor allem dagegen entschieden, weil sie gesagt haben, naja, wir können jetzt nicht irgendwie jede Staffel oder alle paar Monate ein Bildungsthema reinmachen, wo ich gesagt habe, ja, kann man schon. Aber ich verstehe natürlich, dass sie auf die Mischung achten. Und jetzt zuletzt lag eigentlich das Thema Schulbücher und unter anderem auch Schulbuchverlage auf dem Tisch. Und da hatten wir so anrecherchiert und wir hatten ich hatte im Laufe der Jahre interessante E-Mails dazu bekommen von LeserInnen, die auch irgendwie Lehrkräfte sind oder aber auch in Verlagen arbeiten, die gesagt haben, das müsst ihr euch mal angucken. Also einerseits so die Inhalte von Schulbüchern, aber auch andererseits die Geschäfte der Schulbuchverlage, die ja dann doch irgendwie drei große Verlage Verlage in Deutschland sind, die das komplette Geschäftsfeld oder sich aufteilen, fast, also nicht alles, aber das meiste. Und dann haben wir uns das angefangen anzugucken. Ich weiß gar nicht, Lea und ich auf jeden Fall. Und war da schon jemand vom ZDF dabei? Das weiß ich gerade nicht, vom ZDF-Magazin Royal.
Gefühlt waren es nur wir beide. Ja.
Kann gut sein, genau. Dann haben wir angefangen, das anzugucken. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie lange wir es gemacht haben, 2, 3 Wochen maximal. Ich glaube, so ungefähr. Und dann haben wir gesagt, das Thema ist richtig langweilig. Das lohnt sich auf keinen
Ich habe
Fall.
so
Also
sehr gehofft
zumindest.
von Anfang an, dass wir es nicht machen. Ich war so, da mehrere Monate dran arbeiten.
Also es liegt natürlich nicht daran, dass man da nichts zu machen kann. Aber wir müssen ja immer so in der Dimension denken, dass das eine monatlange Recherche trägt, die auch Jan Böhmermann vorträgt. Und die Sachen, auf die wir gestoßen sind, wir haben echt mit vielen Leuten geredet in diesen 2, 3 Wochen, die auch wirklich sich damit auseinandersetzen, sowohl in Verlagen arbeiten, als auch dazu forschen, als auch Lehrkräfte, die für Verlage geschrieben haben. Und da haben wir irgendwann gesagt, so, boah, das ist irgendwie ganz interessant, aber auch irgendwie nicht. Und dann haben wir das quasi das Thema sterben lassen und haben uns überlegt, was ist denn eine andere Frage, die wir uns stellen wollen oder ein anderes Thema, was wir in die Öffentlichkeit tragen wollen und vor Millionen Leuten verhandeln wollen. Und da war irgendwie relativ ganz weit oben so auf der Liste war dann dieses ganze Thema Rechtsextremismus in Schulen, weil natürlich allen klar war von uns, auch ohne dass wir Monate recherchiert haben, dass es ein Riesenproblem ist. Lea hatte damit auch schon, als sie noch nicht bei Krautreporter war, zu tun. Sie war, glaube ich, warst du die erste Journalistin oder eine der
Ja,
ersten? Die
ich
erste?
wollte gerade sagen, dass ich habe das Thema auf jeden Fall schon so mit mir rumgetragen seit 2023, als da der Vorfall in Burg war, in Brandenburg mit den beiden Lehrkräften Max Teske und Laura Nickel. Und mit denen da hatte ich damals gesprochen und war auch auf der einen kleinen Demo, die es dann danach gab, um die Schulbehörden zum Handeln zu bewegen. Und deswegen, so, ich hatte das irgendwie schon die ganze Zeit so im Herzen auf jeden Fall dabei.
Genau, und ich glaube, also dass das super wichtig ist, war allen klar. Mir hat noch so dieser Dreh gefehlt, wie wir das Thema erzählen können, über, ey, guck mal, so krass ist es, so schlimm ist es, hinaus. Weil ich hatte das Gefühl, dazu war schon relativ viel so gemacht worden. Also man konnte in jedem größeren Medium in Deutschland, Zeit Online, Stern und so weiter, konnte man irgendwelche Artikel dazu finden, so, oh, Rechtsextremismus an Schulen ist ein Problem. So, deswegen war die Frage, wie kann man es weiterdrehen? Und das haben wir dann versucht, mit dem ZDF-Magazin Royal uns zu überlegen. Und tatsächlich war am Ende Jan Böhmermann, der auf die Idee kam, lass uns doch mal vor allen Dingen die in den Mittelpunkt stellen, die sich dagegen wehren. Also die das nicht hinnehmen, die Lehrkräfte sind, die von der AfD angegriffen werden und sich dagegen wehren, die gegen rechtsextreme Parolen auf dem Schulhof aufstehen und was sagen. Und wie wird mit diesen Leuten eigentlich umgegangen im System? Von ihren Vorgesetzten, von den Behörden und so weiter. Und das war so der Dreh, der dazu geführt hat, dass wir alle gesagt haben, ja geil, das ist wirklich spannend, sich die Leute anzugucken und nicht immer nur zu sagen, hier, die nächste Statistik zeigt, wie schlimm es ist, sondern das hier sind die Leute, die sich wehren und so schwer wird es denen gemacht.
Auf jeden Fall auch schon mal danke dafür. Ich glaube, da kann ich für einige sprechen, die sich total darüber gefreut haben, dass das aus so einer Perspektive auf die große Bühne, so in den, damit ja auch irgendwie in den Mainstream geholt wurde. Es ist ja immer so ein Spannungsfeld. Ich liebe Spannungsfelder. Ich rede permanent von Spannungsfeldern. Irgendwie ist es zu meinem Ding geworden, aber das werde ich, glaube ich, so schnell auch nicht mehr los. Dass gerade Bildung und Schule natürlich auch ein Feld ist, das von Rechtspopulisten gerne zum Thema gemacht wird. Also es wird ja nicht zufällig immer wieder auch mit anderen immer wieder gesetzten Themen wie jetzt Migration oder so verknüpft, ja? Also immer wieder merkt man, wir sprechen bestimmte Migrationsdiskurse kommen auf und ganz schnell kommt dann auch wieder das Thema Schule. Das ist ein sehr emotionales Thema, was gut emotionalisiert in der Wirkung, wenn man das setzt. Und gerade das Thema dann Rechtsextremismus im Schulkontext zu besprechen, das birgt ja auch so ein bisschen die Gefahr, dass man auf bestimmte Strategien reinfällt. Also, dass man oder zumindest darüber nachdenken muss, wie besprechen wir das Ganze jetzt, damit wir eben nicht in die Fallen tappen, dass wir beispielsweise, wenn wir über die Meldeportale oder so sprechen, dem Ganzen ja auch noch mehr Raum geben. Also, ich frage mich dabei manchmal so ein bisschen, was wäre eigentlich gewesen, wenn darüber niemand berichtet hätte? Hätte es dann auch so eine Verunsicherung gegeben, die sie ja durchaus mit diesen Meldeportalen erreicht haben? So, und das ist jetzt nur ein Beispiel. Da auch das Thema, ne, Neutralität und Mythos Neutralitätsgebot wird immer wieder bewusst von rechts gesetzt und immer wieder in den Diskurs eingespült. Und gleichzeitig ist es ja dadurch auch da, also die wissen ja, was sie tun. Mich würde interessieren, wie ihr da so ein bisschen ja vorgegangen seid oder wie ihr das reflektiert habt, ja, in der Vorbereitung und dann auch in der Durchführung, weil ich mir das tatsächlich nicht so leicht vorstelle und ich auch einfach keine Journalistin bin und ihr da bestimmt ein bisschen ja mehr Ahnung habt oder ein bisschen besser erzählen könnt, ja, wie man das schaffen kann.
Ja, da haben wir auf jeden Fall extrem viel drüber nachgedacht, weil uns das sehr bewusst war, dass es Narrative sind, die von der AfD gesetzt werden und die wir nicht einfach reproduzieren wollen. Gleichzeitig ist uns, glaube ich, als Journalistin noch irgendwie klar, dass wir berichten wollen. Also, dass wir jetzt nicht über etwas nicht berichten würden, wie zum Beispiel die Meldeportale, weil es das größer machen würde. Aber ich glaube, es hängt, oder der Unterschied ist, wie man berichtet und ob man es einfach nur reproduziert oder ob man es halt problematisiert, also ob man es halt kritisch einordnet. Und das ist auf jeden Fall, was wir versucht haben, indem wir zum Beispiel das Neutralitätsgebot erklärt haben, dass es so gar nicht existiert, wie es häufig genutzt wird. Ja, und ich weiß nicht, ich bin gerade bei so einem Weiterbildungs-Fellowship für JournalistInnen und da hat eine Person gesagt, ja, Lehrkräfte haben ja auch so Angst wegen des Neutralitätsgebots. Und ich war so direkt so, nein, das gibt's, also es hat ja so funktioniert und ich glaube, da muss man halt widersprechen als Journalist. Also wir quasi mit unserer Arbeit müssen quasi dagegen arbeiten, weil es existiert ja schon diese Angst. Und ich glaube, also zum Beispiel bei den kleinen Anfragen, mit denen wir uns ja auch viel beschäftigt haben, also kleine Anfragen, die einzelne AfD-PolitikerInnen gestellt haben, um einzelne Lehrkräfte oder einzelne Schulen zu verunglimpfen, also zu sagen, dass die sich zu sehr politisch äußern und dass dann, da gibt es verschiedene Beispiele, dass Lehrkräfte zu einer Demo gegen rechts aufgerufen haben, dass Lehrkräfte Anti-Rechts-Sticker auf ihren iPads haben. Also es gibt unzählige Beispiele dieser Art. Und da wurde ja noch zum Beispiel noch nicht so viel drüber berichtet. Und ich glaube, das ist wichtig, da überhaupt erstmal zu zeigen, dass passiert. Also zu zeigen, welche Macht die AfD versucht auszuüben und dass es auch funktioniert. Weil die einzelnen Lehrkräfte, die werden halt eingeschüchtert. Und wenn man dann darüber berichtet, dann kriegen das halt andere Leute mit. Und es wird ein Bewusstsein geschaffen, vielleicht auch unter PolitikerInnen in der Öffentlichkeit. Und dann kann man das auch für sich als Einzelperson anders einordnen, wenn man betroffen ist. Also das wär meine Idealvorstellung.
Das, also genau das, was Lea sagt. Und es ist, glaube ich, auch für die Lehrkräfte wichtig zu checken, dass sie nicht allein sind, wenn ihnen sowas passiert. Und diese kleinen Anfragen, die Einschüchterung, die würde genau so funktionieren, nachdem wir die Gespräche mit den Lehrkräften geführt haben, die das betroffen hat, die würden ja genauso funktionieren, wenn kein Medium das je irgendwo aufgreifen würde. Die Einschüchterung ist ja schon da. Und das, also die Lehrkräfte haben ja auch gesagt, das ist so komisch, das Gefühl, wenn auf einmal die Schulleiterin einen kontaktiert und sagt, Entschuldigung, aber dein Verhalten in der 7., 8. Stunde an dem und dem Tag im Kunstunterricht, als du mit denen und den SchülerInnen geredet hast, das ist Teil einer kleinen Anfrage im Landtag und die AfD möchte wissen, und so weiter. So, das einmal. Und das andere ist, es wird ja aber auch trotzdem, das muss man auch immer, finde ich, dazu sagen, natürlich gibt es auch unfassbar viele, wie Lea schon gesagt hat, schlechte Medienberichte. Also wenn man sich dieses ganze Thema Neutralität in Schule anguckt, wie unfassbar viele Artikel es dazu gibt, AfD-Politiker fordert das und das, Neutralität in Schule. Das ist so insane. Also dass da auch kein Bewusstsein, so nach so vielen Berichten, die es jetzt mittlerweile gab. Also ich weiß nicht, wie viele verschiedene Instagram-Beiträge ich in meinem Feed mittlerweile gesehen habe, wo drauf steht, dass Lehrkräfte nicht neutral sein müssen. Also ich weiß nicht, wer das mittlerweile nicht mitbekommen hat. Und dass trotzdem aber immer noch in bestimmten Medien Leute sitzen, die diese Forderung nach vermeintlicher Neutralität einfach so wiedergeben, wenn das in AfD-Politiker in irgendeine Kamera blökt, ist halt dämlich.
Total. Deshalb finde ich vor allen Dingen bei euch auch die Perspektive der, ich nenne es jetzt mal Betroffenen, ne, aber man könnte es ja auch positiver formulieren, der aktiven oder wehrhaften, ne, Lehrkräfte besonders wichtig und spannend, dass ihr das gewählt habt. Ich glaube auch, dass das ein Zugang ist, der tatsächlich wichtig ist und funktioniert und dann auch mit Expertinnen zu sprechen, statt diese Themen als kontroverse Themen darzustellen. Also da kann ich auch, genau wie du gerade gesagt hast, Ben, ich weiß nicht, wie viele Beiträge ich dazu schon geschrieben habe auf meiner Mini-Plattform und trotzdem wird es, ich habe erst gestern gestern noch was dazu gepostet. Again and again, ne? So. Deshalb erstmal da vielen Dank dafür. Und also eine Sache, die mir bei euch auch noch aufgefallen ist, die ich einfach, bevor wir dann reingehen, wie ihr genau vorgegangen seid und was vielleicht auch für euch irgendwie die prägendsten Stories waren oder Erkenntnisse, die super spannend fände zu hören, weil ihr nun mal diese Recherche gemacht habt. Das, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass ihr ja bewusst versucht, deutlich zu machen, dass es eben kein isoliertes Phänomen ist, was jetzt an dieser einen Schule irgendwo vorgekommen ist als ein Fall, sondern dadurch, dass die Recherche so groß angelegt ist oder war und jetzt die Ergebnisse so groß angelegt sind, erkennt man ja, hier handelt es sich auch um Strukturen und hier handelt es sich um Strategien, die bewusst an unterschiedlichen Stellen dieses Systems genutzt werden und die auf unterschiedliche Arten und Weisen auf wehrhaft agierende Lehrkräfte einwirken können, mit dem Blick darauf, das habt ihr jetzt gerade ja schon so ein bisschen angedeutet, und was kann man ja tun? Was braucht es eigentlich? Was braucht es vielleicht auch gesellschaftlich an Solidaritätsmechanismen oder auch von Lehrkräften untereinander, aber natürlich auch in diesem System auf verschiedenen Ebenen, um sich beispielsweise auch präventiv, wenn man jetzt als Schule noch nicht betroffen ist von einem konkreten Fall, sich da zu positionieren. Und das ist ja auch inkludiert. Also das vielleicht nochmal ergänzen. Auch nochmal für alle Zuhörenden, dass das vielleicht ein besonderer Blick irgendwie war, der sicherlich auch viele, die in diesem System arbeiten, dann erfreut hat. Auch wenn das nicht alles in eine Folge bei Böhmermann passt, aber insgesamt ist die Recherche ja auch viel größer.
Naja, also erstmal dadurch, dass wir relativ früh festgelegt hatten, dass wir haben es am Anfang irgendwie, du hast jetzt eben gesagt, betroffen ist natürlich sehr negativ gemeint, aktive, es stimmt natürlich, wir haben es glaube ich am Anfang immer so intern Helden genannt, so ein bisschen, die halt dagegen stellen, und das war klar, dass die auch viele Mittelpunkt sein sollen, und deswegen war auch klar, dass wir starke Geschichten erzählen müssen und dafür brauchen wir starke ProtagonistInnen, und deswegen war von Anfang an das, was Lea und ich in den ersten, weiß ich gar nicht, 4 Wochen oder so vielleicht zu zweit gemacht haben, bis dann die Leute vom ZDF Magazin Royal dazukamen, war, dass wir so viele Gespräche geführt haben, wie es nur irgendwie geht. Also das war teilweise pro Tag, ich weiß nicht, was die maximale Anzahl an Gesprächen war, die wir hatten, weiß ich nicht, vielleicht so 5, 6 an einem Tag, wo wir wirklich so 5, 6 neue ProtagonistInnen kennengelernt haben, die uns ihre Geschichte erzählt haben, was sie erlebt haben. Und wir natürlich immer überlegt haben, passt das zu dem, was wir hier erzählen wollen? Nicht nur inhaltlich, sondern sind die auch bereit, unter Klarnamen vielleicht zu reden? Wenn nicht, passt das dann noch zum ZDF Magazin Royal, weil die wollen natürlich auch Leute, die vor der Kamera sind. Also das war so der erste große Schritt, war okay, erstmal mit so vielen Leuten reden, wie es geht und vor allen Dingen mit so vielen möglichen ProtagonistInnen, die ihre Geschichte erzählen können, reden.
Und gleichzeitig haben wir die ganze Zeit schon mit ExpertInnen gesprochen. Anja Besand von Jodit, also von der Forschungsstelle in Dresden. Und so mit ganz vielen auch Vereinen wie Netzwerk Demokratie Courage, die halt konkret Arbeit, Praxisarbeit in den Schulen machen und uns nochmal so einen Gesamtüberblick geben konnten. Also wir haben dann quasi mit den Einzelnen gesprochen und dann immer mit Leuten, die uns so das einordnen konnten und uns auch sagen konnten, was für Entwicklungen gibt es, was für aktuelle Probleme gibt es.
Ja, genau. Und da wurde auch das klar, was du eben schon gesagt hast. Wir müssen hier gar nicht irgendwie einen Ostdeutschland-Schwerpunkt konstruieren oder so. Weil gerade so die ExpertInnen, mit denen wir geredet haben, die haben uns das halt alle gesagt. Ja, natürlich ist das vielleicht im Osten in bestimmten Kreisen, in bestimmten Schulen besonders ausgeprägt. Aber das Grundproblem, das kann überall auftauchen und das taucht auch überall auf. Und deswegen war uns auch total wichtig, dass wir hier nicht irgendwie so eine, es ist an manchen Schulen ein Problem in Ostdeutschland, sondern so eine große, das fast groß aufmachen und klar machen, dass es ein generelles Problem in Schulen ist. Genau, und dann haben wir, was haben wir dann gemacht? Wir haben dann, glaube ich, nachdem wir wirklich mit vielen, vielen Leuten geredet haben, haben wir uns in regelmäßigen Abständen zusammengesetzt und überlegt, okay, was ist das, was wir gelernt haben? Was sind die inhaltlichen Schwerpunkte, die wir setzen wollen? Und aus dieser Genese heraus, also da haben uns dann ganz viele Lehrkräfte erzählt, dass sie Dienstaufsichtsbeschwerden bekommen haben. Da haben uns wieder ganz viele erzählt mit diesen kleinen Anfragen. Dann recherchiert man das natürlich auch alles nach und guckt, gibt es da vielleicht noch Fälle, die öffentlich waren, über die schon berichtet wurde. Dann dieses ganze Thema Neutralität natürlich, vermeintliche Neutralität und so weiter. Und da, wenn man dann mit so vielen Leuten redet und sich dann zusammensetzt und überlegt, okay, was sind denn die Muster, die wir hier erkennen? Daraus ist dann zum Beispiel so, daraus haben wir dann erkannt, okay, es gibt wirklich so 4 bis 5 handfeste Strategien der AfD, die man wirklich auch benennen sollte, die man auch wirklich aufschreiben kann und muss. Und dann haben wir uns weiter vorgearbeitet und gemerkt, die AfD trifft auf ein ganz schön einfaches Spielfeld, weil bestimmte Sachen, die vielleicht zum Widerstand führen könnten eines Schulsystems, einfach nicht gut funktionieren. Und dann haben wir gesagt, okay, was für Sachen sind denn das? Und dann haben wir uns dieser Frage genauer gewidmet und so weiter. Und so hat man sich dann so vorgearbeitet, Schritt für Schritt. Und so ist immer mehr irgendwie so dieses große Puzzle dann zusammengekommen.
Habt ihr Lust, das vielleicht mal so ein bisschen, ihr könnt jetzt natürlich nicht in einer Podcast-Folge die ganze Recherche darstellen, das ist schon klar, das kann man ja dann auch alles nachlesen. Aber habt ihr Lust, das mal für diese Sachen vielleicht zu beschreiben? Also welche Muster euch denn tatsächlich aufgefallen sind? Das ist ja auch was, womit ich mich auch viel beschäftige. Ne? Und das ist ja auch wieder so ein Know Your Enemy. Man muss die Strategien erkennen können. Und wenn ihr so viele Gespräche geführt habt, dann ist es ja umso besser, wenn sich da große Muster rausgestellt haben, die man vielleicht auch einfach mal benennen kann. Und vielleicht auch die Probleme, warum diese Wehrhaftigkeit, nenne ich es jetzt mal, an den Schulen dann vielleicht noch, hoffentlich, nicht so gut funktioniert. Vielleicht kann die Recherche da ja ein bisschen zu beitragen.
Ich habe gerade irgendwie das Bedürfnis, es ist eigentlich vielleicht schon ein Schritt zu weit, aber es ist quasi schon als so Mantel für diese Strategien, dass diese Lehrkräfte, die dem dann ausgesetzt sind, sie können besser damit umgehen, wenn ihr Rücken irgendwie gestärkt wird, wenn sie irgendwie von hinten gestützt werden. Und das ist so auf jeden Fall auch eine Sache, die immer wieder aufgefallen ist, dass das halt fehlt. Dass quasi auf der nächsten Ebene Schulleitung, Schulamt und eigentlich dann auch das jeweilige Kultusministerium oder Bildungsministerium des Landes, dass da nicht genug der Rücken gestärkt wird, dass nicht genug gesagt wird, wir stehen hinter euch. Und deswegen diese Verunsicherung überhaupt erst entstehen kann, weil dann Schulleitungen zum Beispiel darauf anspringen oder im Hamburg der Senator dann eine Schule, also da gab's die Meldeportale und dann wurde eine Schule gemeldet und dann hat der Bildungssenator daraufhin, ist er an diese Schule gegangen, Anti-Rechtskleber entfernen lassen. Das hätte halt nicht passieren müssen und nicht passieren sollen. Genau, aber jetzt nochmal einen Schritt zurück zu den Strategien. Da haben wir 4 herausgearbeitet. Einmal Dienstaufsichtsbeschwerden, kleine Anfragen, die Meldeportale als Anfang von allem so ein bisschen, weil die waren, das war 2018, 19, dass die ersten aufgekommen sind. Und wie das Neutralitätsgebot quasi verdreht wurde und das in der Öffentlichkeit immer wieder reproduziert wurde.
Ja, also genau, diese 4 Strategien, ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt im Detail noch ausführen müssen. Also ich meine, ich habe das Gefühl, so die Leute, die hier zuhören, die wissen, was eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist, hoffe ich jetzt mal so. Und genau, eine kleine Anfrage hatten wir eben schon, so dieses Thema. Für sich allein genommen wirkt das immer wie so eine Kleinigkeit. Also ja, okay, da sind halt ein paar Dienstaufsichtsbeschwerden. Okay, dann muss man die halt beantworten. Okay, dann sind halt irgendwie 2, 3 Lehrkräfte eingeschüchtert. Und da merkt man aber erstens, das ist eine Masse. Also wir haben diese kleinen Anfragen, haben wir mal versucht zu sammeln und haben wirklich, man kann das machen, das kann jeder machen, auf die Portale der Bundesländer, der Landtage gehen. Und da sind quasi alle kleinen Anfragen der letzten Jahre öffentlich einsehbar. Und wenn man die dann versucht, irgendwie mit Stichworten und so weiter zu durchsuchen, nach kleinen Anfragen, die Schulen betreffen, die vielleicht Neutralität betreffen und so weiter, dann kann man die alle durchgucken und erstmal merkt man, fast alle von diesen Anfragen kommen von der AfD. Also man könnte ja jetzt auch denken, okay, alle Parteien machen kleine Anfragen zum Thema Schule irgendwie und so weiter, aber ganz, ganz, ganz viele kommen von der AfD. Vor allen Dingen zu diesen Themen, ne? Also natürlich gibt es auch andere Themen, zu denen andere Parteien dann Anfragen machen, aber gerade zu diesen Themen Neutralität und darf ein Lehrer das und das sagen oder nicht, so, da ist die AfD ganz vorne.
Das ist vielleicht kurz auch noch interessant, dass die AfD hat auch ganz viele, also noch viel mehr Anfragen zu Bildungsthemen gestellt, die wir nicht mit reingenommen haben. Zum Beispiel der Migrationsanteil unter SchülerInnen in jedem Bundesland, dann für die einzelnen Kommunen und Gemeinden so einmal nachgefragt, Gewalt unter SchülerInnen, aber auch immer in Verbindung mit dem Migrationsanteil. Da hätte es auch so viele kleine Anfragen gegeben, aber das haben wir uns ja nicht angeguckt.
Genau, also allein die schiere Masse, also Hunderte. Also in jedem Bundesland konnte man da wirklich die Liste lang machen, wovon jetzt ein kleiner Teil bei uns in den Berichten gelandet ist. Und da merkt man halt so, okay, das ist ein Teil und das ist aber nur eine von 4 oder 5 Strategien, die die AfD hat. Und das zusammengenommen ist schon ein richtiger Frontalangriff, muss man auch mal so sagen. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, warum trifft das auf so fruchtbaren Boden in Schulen? Und das haben wir natürlich dann auch gemacht. Und Lea hat schon angedeutet, so das eine Thema ist natürlich, dass wenn Lehrkräften sowas passiert, dass die natürlich viel, viel, viel eingeschüchterter sind, wenn die nicht den Rücken gestärkt bekommen. Und wenn ihnen nicht jemand sich vor die stellt und sagt, nee, alles gut, du hast nichts falsch gemacht. Natürlich kannst du deine Meinung so und so sagen. Natürlich musst du nicht alles neutral machen und so weiter. Aber wenn dann da ein Schulleiter sitzt und sagt, ja, hier, wir müssen doch neutral sein. Wir dürfen nichts gegen das, was die AfD sagt oder tut, sagen als Lehrkraft. Ja, super. Dann hast du halt ein Problem. Das ist so das eine Ding. Eine andere Sache ist, dass Lehrkräfte in ihrer Ausbildung, das ist jetzt Stand heute, viel zu schlecht vorbereitet werden darauf, dass es überhaupt ein Problem sein könnte und wie man mit Rechtsextremismus umgeht. Das ist das eine Thema so, dieser konkrete Umgang mit rechtsextremen Vorfällen in der Schule, aber auch mit Demokratiebildung. Also beides viel, viel, viel zu wenig Thema, wenn man Lehrkraft wird. Und daraus ableitend ist es ja nicht so, dass alle jetzt Lehrkraft werden, sondern einige sind seit Jahren im Schuldienst, seit vielleicht Jahrzehnten. Und ich fand das so krass zu merken, du kannst in Deutschland seit 30 Jahren Lehrkraft sein und du wurdest nicht ein einziges Mal dazu gezwungen, dich mit dem Rechtsextremismus wirklich auseinanderzusetzen und was auch deine Rolle ist als Lehrkraft, wenn sowas passiert an der Schule und wie man darauf reagiert. Und das finde ich so im Land, also gerade in einem Land wie Deutschland mit unserer Geschichte, finde ich das halt schon crazy.
Vielleicht würde ich noch eine Sache ergänzen. Das hat Ben jetzt gerade auch schon angeschnitten, aber ich glaube, was auch so eine der wichtigsten Erkenntnisse war, dieses Selbstverständnis von Lehrkräften und welche Rolle, also wie man sich selbst sieht als Lehrkraft und was man denkt, was die eigene Aufgabe ist. Und dass eigentlich in den Schulgesetzen verankert ist, dass man die Demokratie schützt. Und irgendwie fand ich das auch krass, nochmal zu merken, dass eigentlich das Bildungssystem der Ort, wo vielleicht als erstes die Demokratie geschützt werden muss und dass Lehrkräfte das halt auch irgendwie verkörpern müssen, aber dass das null in dem Selbstverständnis drin ist. Natürlich nicht bei allen Lehrkräften. Die Lehrkräfte, die ihr Selbstverständnis so sehen, dass sie sich für die Demokratie einsetzen, die haben es in dem Kollegium häufig schwer, weil ihr Kollegium dann vielleicht genervt ist, dass die sich immer so politisch äußern.
Ich greife mal auf, weil eine Sache, mit der wir uns dann auch viel auseinandergesetzt haben, das habe ich jetzt im Eingangsstatement auch schon, um da den Bogen zurückzusparen. Genau, was ich der nächsten SchülerInnen-Generation wünsche, nämlich, dass sie viel, viel, viel mehr beteiligt werden. Und das ist auch, also mit diesem ganzen Thema Demokratiebildung und Beteiligung von SchülerInnen beschäftige ich mich wirklich seit Jahren als Journalist. Und dass es jetzt hier auch bei diesem ganzen Themenkomplex Rechtsextremismus an Schulen so hervorsticht als Thema, das, ja, weiß ich nicht, einerseits überraschend, aber andererseits natürlich auch nicht. Und genau, also das in einem System, das von sich aus schon so hierarchisch ist, wie das in den meisten Schulen, sag ich mal, immer noch der Fall ist, dass das natürlich ein Nährboden für sowas ist, das ist durch die Forschung ja auch relativ gut belegt. Und dann gibt's auch noch Umfragen unter Lehrkräften, wo irgendwie gefragt wird, ich glaube, die Robert-Bosch-Stiftung war das letztes Jahr, die gefragt hat, die haben Lehrkräfte befragt, sollte an eurer Schule mehr für Demokratiebildung getan werden? Und wo man ja erstmal so, ich meine, wir drei würden jetzt so denken, ja klar, also es gibt wenige Schulen, an denen das nicht der Fall ist, so Ausnahmeschulen, und dann sagen aber 38% der befragten Lehrkräfte nein. Und das ist ein Problem. Wie sehr das dann auch mit so rechtsextremen Tendenzen und wie sehr selbst diese fehlende Selbstwirksamkeitserfahrung die SchülerInnen im System Schule machen, weil sie eben nicht mitbestimmen können, sondern weil sie einfach gesagt bekommen, was sie tun sollen und das dann zu tun haben. Wie das dann auch wieder zusammenspielt mit extremen, aber vor allen Dingen auch rechtsextremen Ideologien, das übersieht, glaube ich, noch ein großer Teil der Lehrkräfte, klar, aber auch der PolitikerInnen.
Total. Ja. Mir sind gerade noch mehrere Gedanken gekommen bei euren Ausführungen. Ich versuche das mal ein bisschen zu sortieren. Ich fange einmal kurz bei dir, Lea, an. Ich glaube tatsächlich, da könnt ihr ja gerne auch nochmal was aus den Gesprächen heraus vielleicht auch sagen, dass wenn man jetzt Lehrkräfte fragen würde und selbst die gesagt haben, nein, in der Umfrage, die du gerade genannt hast, Ben, ist Demokratie wichtig oder tun sie denn schon was für Demokratie, würden wahrscheinlich die meisten oder viele sagen ja. Ich glaube, wir haben ein großes Definitionsproblem, was das Ganze angeht. Also ich glaube gar nicht, also wenn ich jetzt so, ich meine, ich rede ja auch mit sehr, sehr vielen Menschen hier und bin nun mal auch selbst Lehrerin. So, also ich glaube, dass es so ein eigenes Selbstverständnis ganz oft gibt, als ich bin Demokratin so qua Existenz, so. Und wenn sich Menschen dann besonders gegen Rechtsextremismus, als jetzt ein Beispiel, oder besonders im Bereich Antidiskriminierung und so weiter engagieren, dann wird es plötzlich so total politisiert, das Thema. und von so, also diesen Zusammenhang zwischen, das ist aktive Demokratiearbeit, wenn man das macht, da wird dann irgendwie so eine Grenze gezogen, die da damit zusammenhängt, dass man über die Definition davon gar nicht gesprochen hat. Weißt du, also ich glaube, diese Zahlen in den Studien, die sind auch so ein bisschen verfälscht, so, weil man eigentlich vorher definieren müsste, was es denn heißt, was, also Demokratiebildung an Schule, ne? Also wenn man jetzt sagen würde, ja, bei mir in der Schule gibt es ein Fach, was sich nur damit beschäftigt, oder es gibt das und das, und das wäre so das Minimum am Setting, und man würde dann die Frage stellen, glauben Sie, es müsste mehr getan werden, dann würden die Zahlen wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen. Oder könnte ich mir vorstellen, dass sie sich so ein bisschen verschieben würden? Und das fände ich einfach total spannend, weil ich glaube, wir haben ein großes Problem davon, was eigentlich so Wehrhaftigkeit und aktive Demokratieverteidigung oder wie auch immer man es benennen sollte, haben. Vielleicht auch, weil viele einfach in Schule in sehr privilegierten Positionen sind von denjenigen, die eben Lehrkräfte sind. Also es ist ja eine gesellschaftliche Machtposition, die, wenn sie unreflektiert bleibt, erstmal eine ist, in der es einem ganz gut gehen kann. So,
und viel zu, ja.
Nee, und ich glaube, da gibt es einfach Zusammenhänge zwischen diesen Aussagen, ne? Und warum es sich dann natürlich auch, warum es dann auch zu Konflikten kommt, so, wenn man gar nicht das gleiche Verständnis davon hat, was denn eigentlich sich für die Demokratie einsetzen bedeutet oder so.
Wo der Bogen zurückgeht zu, man kann in Deutschland Lehrkraft sein, ohne sich damit wirklich auseinandersetzen zu müssen. Und
ganz
wenn das
genau
nicht der Fall wäre, dann hätten wir auch kein Definitionsproblem. Was wir denn damit meinen, wenn wir Demokratiebildung sagen.
Und es passt eigentlich auch total gut zu dem, was du davor gesagt hast, mit diesem, es ist vielleicht gar nicht, also es wirkt erstmal gar nicht so schlimm, dass man denkt, ja gut, dann gibt's da halt mal einmal so eine kleine Anfrage, Scheiß drauf, lass die mal reden. Wenn man aber sich größere oder übergeordnetere rechte Strategien anschaut, bis hin zu faschistischen Strategien, ja, der Destabilisierung, der Ablenkung, des Unmutschürens, Konflikteschürens und so weiter, die ja auch große gesellschaftliche Strategien sind, dann merkt man ja ganz schnell, dass das eben so ein Mini-Rädchen ist, an dem gedreht wird. Und wenn das aber die ganze Zeit passiert, dann hat das natürlich Auswirkungen auf so einem Gesamtkonstrukt von Bildungssystem. Und wenn es dann anfängt, destabilisierend zu wirken, weil auch Lehrkräfte dann unter Stress geraten oder dann insgesamt, ne, diese Verunsicherung anfängt zu funktionieren, es vielleicht im Kollegium auch dann politisch Unmut gibt, ne, das Harmonie, also Demokratie ist keine Harmonie, ja, aber trotzdem, ne, so dieses dem Harmoniebedürfnis im eigenen Arbeitssetting wird gestört und so weiter. Dann merkt man ja ganz schnell, nee, Moment, da ist wirklich ganz schön viel Strategie dahinter. Und man kann dann eben nicht so einfach sagen, ja, scheiß mal drauf, dass die so eine sinnlose kleine Anfragen stellen und so. Also diese Einordnung finde ich einfach total wichtig in dem, was du eben gesagt hast.
Ich glaube, du hast voll den Punkt, und diese Umfragen gibt es ja immer wieder. Die von Robert Bosch lohnt sich wirklich mal anzugucken, weil da auch gefragt wurde, was wird denn an eurer Schule gemacht?
Genau.
Und dann wirklich so Punkt für Punkt für Punkt mal durchgeguckt wird, was ich sehr gut finde, wenn man sowas mal macht. Und ich habe so das Gefühl, wir bekommen ja auch viele E-Mails so von Lehrkräften, die jetzt nicht unserer Meinung sind unbedingt, immer mal wieder. Ich habe so das Gefühl, dass genau das, was du sagst, dass also dieses Selbstverständnis, naja, ich lebe ja in einer Demokratie, ich bin ja Demokrat, dass das so dazu führt bei manchen, dass sie glauben, ja, wenn sie nichts machen, also nicht aktiv für Demokratie und die Leute, SchülerInnen einbeziehen und so weiter, so quasi, wenn sie einfach nur Lehrkraft sind, dass das reicht. Das reicht natürlich nicht. Aber das ist ja ganz vielen, habe ich das Gefühl, nicht bewusst. Und dann deswegen, weil sie glauben, dass das reicht, kommen einem dann die Leute, die mehr machen, vor wie, oh krass, okay, die Aktivisten wieder. Aber dieses Verständnis von, naja, natürlich reicht es nicht in einer Demokratie, wenn Lehrkräfte einfach nur irgendwie sagen, hier, jetzt lernen wir das. Das ist, glaube ich, tatsächlich nicht weit, also nicht verbreitet genug.
Ich finde da schon auch wichtig zu sagen, dass die Ansprüche, also, dass es schon auch hart ist, was wir von Lehrkräften fordern. Also.
Auf jeden Fall. Ja.
So, weil wir wissen, wie die Bedingungen sind für Lehrkräfte, wie der Personalmangel ist, wie der Stress ist. Und dann zu sagen, ja, jetzt zeigt man noch mal mehr Haltung und seid nicht nur Fachlehrkräfte, weil Klausuren korrigieren auch schon anstrengend und Unterricht vorbereiten. Und also es ist noch mal eine Aufgabe on top. Und das habe ich auch immer wieder gedacht, das ist extrem viel, was man da fordert. Und es ist extrem anstrengend, im Unterricht, also ich bin super häufig, denke ich immer wieder so, ich bin froh, dass ich keine Lehrerin bin, dass ich, wenn ich eine Klasse vor mir habe und da äußert sich jemand menschenfeindlich, irgendwas, keine Ahnung, gegen Menschen, die nach Deutschland eingewandert sind. Und ich muss gucken, jedes Mal reagieren. Ich muss entscheiden, was mache ich mit diesem Statement? Löse ich das vor der Klasse? Sag ich jetzt nur, nein, das sowas darfst du nicht sagen? Also du musst so auch pädagogisch wissen, wie du das am besten irgendwie einbettest. Du musst darauf achten, dass du vielleicht Leute in der Klasse, die betroffen sind, dass du denen irgendwie ein Gefühl von Sicherheit vermittelst, dass denen vielleicht gerade ein bisschen genommen wurde. Du musst mit dieser einen Person, musst du gucken, ist die schon komplett rechts abgedriftet? Ist die irgendwo noch in der Mitte? Kannst du noch an die rankommen? Kannst du mit den Eltern sprechen? Also wenn du einmal entscheidest, zu gucken, was passiert, dann hast du extrem viel Arbeit. Deswegen verstehe ich auf eine Art, dass Leute lieber weggucken. Weil, also, ist natürlich viel einfacher.
Ich will jetzt nicht ja, aber
ich verstehe es natürlich auch nicht. Also, ne?
Ja, und. Also natürlich, total richtig. Also es geht die ganze Zeit um Belastung von Lehrkräften und der Tenor ist ja immer, was sollen wir denn noch alles machen? Und man kann das auch gar nicht jeder einzelnen Lehrkraft in jeder Situation irgendwie vorwerfen, wenn sie was nicht macht. Weil die Priorität seit Ewigkeit im Schulsystem ja nicht bei dieser, okay, wir müssen dafür sorgen, dass SchülerInnen zu Demokraten hier in Schulen erzogen werden. Die lag da ja seit Jahrzehnten nicht, die Priorität. Die Priorität war eine ganz andere, nämlich in erster Linie das Fachliche. Dieser Hauptauftrag von Schule, haben wir auch, glaube ich, irgendwo geschrieben, der ist ja irgendwie über die Jahrzehnte auch durchaus vergessen worden. Und das steht in jedem Schulgesetz drin, dass auf die eine oder andere Art das SchülerInnen Demokraten werden soll. Ich glaube, wir haben das im Text haben wir so ausgedrückt, was bringt uns denn, wenn die SchülerInnen ein Integral perfekt lösen können, wenn sie am Ende Nazis wählen? In einem Land wie Deutschland ist die Prio genau andersrum müsste sie sein. Ne? Also erstmal müssen wir dafür sorgen, dass bitte in Deutschland nicht nochmal zu viele Leute Nazis wählen. Und dann können wir doch auch dafür sorgen, dass die SchülerInnen am besten ganz, ganz smart werden und so weiter.
Und dazu noch eine Sache, die Vorbildfunktion ist halt obviously so wichtig. Also wenn du als Lehrkraft keine Haltung zeigst, wie sollen dann deine SchülerInnen denken, dass es okay ist, Haltung zu zeigen? Also wenn die Lehrkräfte rumdrucksen, wenn was Rechtes gesagt wird, weil sie Angst haben, dass die dann vielleicht nicht neutral sind, wenn sie etwas als menschenfeindlich outcallen, dann werden die SchülerInnen, ist das, wie sie denken, so ist man als erwachsener Mensch. Und für Lehrkräfte natürlich wiederum dann die Schulleitung etc. Also das fand ich irgendwie auch nochmal eine sehr spannende Erkenntnis, dass man da so ja sich natürlich an dem orientiert, was einem auch gezeigt wird.
Eines meiner zweiten Lieblingsworte ist Gleichzeitigkeiten. Also ich nerve mich selber mit diesen Worten, die ich immer wieder in Gespräche einbringe. Aber es ist halt so. Das, was ihr jetzt anspricht, das macht ja voll gut deutlich. So strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen. Ja, es ist auch so ein, ich glaube, Natasha Kelly schreibt das auch in Bezug auf Rassismus immer wieder. Und gleichzeitig heißt das ja eben nicht, dass man sich als Individuum innerhalb einer Gesellschaft aus der Verantwortung ziehen kann und sollte. Und da ist die LehrerInnen-Position mit Sicherheit eine besondere auch. Ja? Also in diesem ganzen Konglomerat zwischen diesem Ebenenwechsel, ne? Was ist eigentlich hier strukturell und was ist aber auch individuelle Verantwortung und so weiter. Die auch eine Riesenchance sein kann, aber eben auch zu Überforderungen führen kann. Und da dann hinzuschauen, und das macht ihr ja, was kann zumindest in Teilen auch dieser Überforderung entgegenwirken, sowohl auf einer individuellen Ebene, also wir als Individuum so im kleineren Miteinander, als, keine Ahnung, vielleicht auch Journalistinnen, die dann entsprechend Support über die Art und Weise, wie sie berichten, wie sie Texte schreiben und so weiter liefern können oder andere Kolleginnen und Einzelpersonen, aber eben nicht vergessen, dass es auch in den Strukturen Veränderungen braucht, zum Beispiel mehr Raum, Ressourcen, ja, Projekte ermöglichen, ohne die ganze Zeit on top arbeiten zu müssen. Na, da könnte man jetzt, die Liste ist lang, na, aber dass da diese Doppelung irgendwie deutlich wird und diese Gleichzeitigkeit, finde ich voll wichtig. Und ich fand es auch voll cool, dass ihr das, also es tut gut, so das zu erkennen, dass es in eurer Recherche, dass das mit aufgenommen und mit bedacht war. Die Zeit ist vorangeschritten, geht super schnell. Bevor ich so zur letzten kleinen Frage komme, die es immer gibt, würde mich noch interessieren, wie es euch vielleicht auch persönlich so ergangen ist nach der Veröffentlichung der Recherche. Ich kann mir vorstellen, da war einiges los und ihr habt, vielleicht reagiert ihr auch unterschiedlich, ne? Aber das ist dann ja vielleicht auch so ein Prozess des Verarbeitens von all dem, was man jetzt gerade gehört und veröffentlicht habt. Und wie ist da gerade so euer Status quo der letzten Wochen, Monate seit der Recherche?
Also erstmal, es war viel entspannter als gedacht nach der Veröffentlichung, finde ich. Also man hätte ja auch mit ganz viel Hass und Hetze und Beleidigung und überall und so weiter rechnen können. Vielleicht war es auch entspannter, weil ich es mir nicht angeguckt habe, so, zum großen Teil. Also mit Sicherheit ist auf Instagram auch ganz viel passiert, so in die Richtung. Oder wissen wir auch, dass da ganz viel passiert ist. Auf X, also muss dazu sagen, ich bin nicht mehr auf X aktiv. Ich habe noch einen aktiven X-Account, weil ich mir zu schade war.
Das ist so widersprüchlich.
Ja, pass auf. Ich war mir zu schade, die letzten 20.000 Follower wegzuschmeißen und ich habe seit Monaten, länger eigentlich, das ganze Jahr nichts gepostet. Und dann dachte ich so bei der Recherche zu Rechtsextremismus an Schulen, ja, let's go. Das werfe ich da mal rein und guck, was passiert. Und ja gut, ist das passiert, was man sich schon denken kann. Also natürlich haben das auch viele gesehen, die irgendwie noch da sind, aber nicht völlig abgedriftet. Aber dann gab es auch um die 1000 Kommentare, wo ich beleidigt und teilweise so halb bedroht, ne? Also jetzt nicht so super viel, nicht so strafrechtlich relevant, aber genau, schön verklausuliert, was sie mir so alles wünschen. Aber insgesamt, was ich interessant fand, war, ich meine, wir sind ja auch ein Medium, was jetzt nicht irgendwie, wir sind ja nicht die Welt, die auch von sehr konservativen Leuten gelesen wird, aber vielleicht ein eher linkes, eher auf jeden Fall ein offenes Medium. Und was ich interessant fand, war, es gab viel, viel, viel mehr kontroverse Reaktionen auf diese Waldorf-Recherche damals. Was daran liegt, glaube ich, dass hier bei dem Thema viel weniger Graubereich ist. Also entweder dir ist bewusst, das ist ein wirkliches Problem mit Rechtsextremismus in Deutschland, dann findest du wahrscheinlich gut, was wir gemacht haben, weil wir darauf hingewiesen haben und viele Geschichten erzählt haben. Oder du bist am ganz anderen Ende und denkst, die scheiß linken Journalisten. Aber dieser Graubereich dazwischen ist halt nicht so groß. Und bei Waldorf war er natürlich viel größer, weil du kannst ja gleichzeitig die Strukturen irgendwie hinterfragen, aber deine Kinder sind trotzdem auf der Waldorfschule und irgendwie ein paar Aspekte sind auch gut und so. Das fand ich so interessant, dass dieser Graubereich, der zur Kontroverse einlädt und zum Diskutieren, dass der diesmal gar nicht so riesig war.
Ich habe gerade überlegt, was so persönlich los war. Ich weiß nur, dass bei mir so gab es irgendwie dann einige Fake-Profile auf Insta, aber ich weiß nicht, wie eng das damit zusammenhängt. Aber genau, sonst, ich weiß nicht, so Nachrichten in den sozialen Medien oder also so Kommentare gucke ich mir eigentlich nicht an. Ich glaube, was bei mir ja noch so im Kopf ist, wir haben noch so ein paar lose Fäden, Geschichten, die wir nicht erzählt haben, die wir vielleicht noch erzählen wollen, weil die quasi in sich zu kompliziert und zu groß und vielleicht auch noch mal ein bisschen anderer Aspekt waren. Und da sind wir so am Überlegen, ob wir das noch machen. Weil es war irgendwie, wir haben so viel recherchiert und am Ende kann man halt nicht alles aufschreiben. Und es gibt immer noch so viele Aspekte irgendwie, die man noch weiter verfolgen könnte. Und ich glaube, das ist eher noch so dieses, dass es irgendwie noch weitergehen kann. Es hört jetzt ja nicht auf, nur weil wir mit dieser Recherche irgendwie gerade fertig sind.
Ich würde mich voll freuen, wenn diese Geschichten noch kommen. Ihr dürft Ende dieser Folge, wie alle anderen Gästen auch, eine Hausaufgabe stellen an alle. Ja, Lea, dein Gesicht so, what? Hausaufgaben voll
oldschool. Wir hassen Hausaufgaben.
Genau, alle hassen Hausaufgaben. Aber das war eigentlich die Idee dahinter, weil ich ja auch nicht nur mit Lehrkräften hier spreche, dass ich gesagt habe, wir machen einen Rollentausch und irgendwie allen Zuhörenden und damit natürlich auch mir, denn ich habe euch ja auch zugehört, vielleicht so einen Impuls mitgibt oder einen kleinen Tipp und es kann was ganz Banales sein und sagen, abonniert direkt nach der Folge bitte unseren Newsletter und das ist dann auch schon eine Hausaufgabe. Es ist voll fein. Es kann aber auch irgendwie so ein Reflexionsding sein oder was ganz Philosophisches. Mhm. Das steht euch absolut frei.
Ich habe eine Idee. Wir können ja auch zwei stellen. Wir sind ja zwei Menschen. Ja. Also natürlich ist es immer eine gute Idee, den Krautreporter Newsletter The Kids Are Right zu abonnieren, um die nächsten großen Recherchen und die losen Fäden, die es noch gibt, nicht zu verpassen. Aber eine andere Sache, die tatsächlich, glaube ich, hochgradig Sinn macht, deswegen haben wir sie auch gemacht. Es gibt bei uns den Text auf krautreporter.de, der heißt, so kannst du deine Schule gegen Rechtsextremismus wappnen. Und ganz unten in diesem Text ist eine Checkliste verlinkt. Und diese Checkliste heißt, wie gut ist deine Schule gegen Rechtsextremismus gewappnet? Die haben wir zusammen mit Anja Besand erarbeitet. Das sind 10 Fragen, Checkfragen, die man sich stellen kann. um herauszufinden, ja, genau das. Welche Sachen macht meine Schule schon und wo haben wir vielleicht noch Potenzial, um uns besser zu wappnen? Und ich glaube, das ist so, das war zumindest die Idee und das wurde uns auch reflektiert. Das ist ein super Anfang.
Mega. Können wir auch verlinken.
Sehr gerne.
Ich habe die ganze Zeit, also eigentlich schon seitdem wir reden, noch irgendwie Georg Grimm im Kopf, also einer der Lehrkräfte, mit denen wir gesprochen haben, weil du vorhin auch gesagt hast, dass wir vielleicht darüber reden, welche Leute uns besonders berührt haben oder welche Geschichten. Und irgendwie, wenn man sich mit seiner Geschichte auseinandersetzt, ist es, glaube ich, einerseits mutmachend, aber auch irgendwie berührend und gleichzeitig erschreckend. Also ich finde, die Geschichte zeigt irgendwie ganz viel gleichzeitig, weil einerseits, und das ist das Thema, das wir auch schon hatten, dieses, wo wird Demokratiearbeit quasi als Aktivismus gesehen, und Georg Grimm, als wir ihn getroffen haben, es ist einfach ein sehr stabiler Lehrer, der aber null, das ist kein linker Aktivist, überhaupt nicht, das ist einfach jemand, der für die Demokratie, der stabile demokratische Werte hat und dafür eintritt. So zu merken, wie dieser Mensch einfach so einen moralischen Kompass hat, dem er folgt und deswegen so handelt, egal wie die Schulleitung oder kleine Anfragen der AfD dagegen schießen, ist irgendwie, glaube ich, also ist auch Vorbildfunktion, der ist ein Vorbild, finde ich, für alle oder auch irgendwie für mich, wenn ich so an die denke, denke ich so, dass so stabil möchte ich auch sein. Gleichzeitig erschreckend, weil auch er verunsichert wurde. Also wir im Laufe der Zeit gemerkt haben, wie er immer unsicherer wurde, auch in den Gesprächen und sich mehr Sorgen gemacht hat. Und zu sehen, dass so jemand so beeinflusst werden kann, fand ich sehr erschreckend und gleichzeitig halt auch irgendwie, ja, es hat mir auch nochmal gezeigt, seine Geschichte, dass es schon echt gar nicht mehr so ein Gefühl von, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Man muss schon eigentlich jetzt Widerstand leisten. Und dann ist die Frage, was heißt Widerstand leisten? Aber halt als Lehrkraft so handeln wie er und auch als Journalistin irgendwie Kante zeigen, also sich schon klar positionieren. Also ja, lest euch seine Geschichte durch.
Ja, das war ja ein Zeitartikel, ne? Kann ich auch nochmal verlinken von...
bei uns ist er auch. Bei uns ist er
ja,
auch.
Ja, ja, klar, bei euch ist er auch, aber ich glaube, der Artikel war doch von Anastasia.
Ja, ja, genau. Ja,
genau, und ja. Da, also zumindest ist er mir da das erste Mal begegnet und ich war auch begeistert von, also da auch ein Positivbeispiel, wie es erzählt wurde, ne? Also das...
Genau, der ist auch deshalb interessant, man kann ja auch mal wieder gut für andere machen, weil Anastasia ja selbst auf der Schule von Georg Grimm war. Und das ist eine spannende Perspektive auf jeden Fall.
Voll, ja. Ja, danke, dass du das nochmal mit eingebracht hast. Und vor allen Dingen auch, das ist ja auch was ganz oft passiert, dieses Einkategorisieren auf dem politischen Spektrum, was bei vielen Dingen vielleicht auch erstmal, gerade wenn es auch in Schule geht, gar nicht so notwendig ist, weil wir auch über demokratische Werte sprechen können, bevor wir, also oft habe ich das Gefühl, es wird so vorgelagert, wo stehst du eigentlich auf einem politischen Spektrum, bevor wir über manche Dinge an sich reden, nämlich dass es einfach nicht okay ist, beispielsweise mit SchülerInnen oder irgendwen auch sonst auf der Welt zu diskriminieren oder so. Ja, dann denke ich immer so, können ja auch erstmal an über die Sache reden und dann müsste man ja, wenn man an Bildungsarbeit denkt, im zweiten Schritt überlegen und welche Werten auf einem politischen Spektrum entspricht das und so weiter. Aber das wird ja auch alles sehr oft gerne irgendwie miteinander vermischt und verdreht. So, und das ist ein super Beispiel. Also danke, dass du es nochmal, dass du ihn nochmal erwähnt hast. Cool. Schade, dass man nicht irgendwie 3 Stunden Podcast machen kann. Aber wir wollen ja auch den HörerInnen noch ein bisschen Raum geben, auch noch selber mal nachzulesen und sich das Ganze nochmal anzuschauen und natürlich euch zu folgen. Wir haben ja gehört, dass es lose Fäden gibt und es immer interessant ist und weitergehen wird. Deshalb würde ich an dieser Stelle sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, nochmal auf so einer ein bisschen Metaebene auch über die Recherche zu sprechen. Voll cool.
Danke für die Einladung.
Ja, danke dir.
Dann bis zum nächsten Mal und ciao für heute.
Ciao.
We'll be right back.